Die ökologische Umkehr, die gefordert ist, um eine Dynamik nachhaltiger Veränderung zu schaffen, ist auch eine gemeinschaftliche Umkehr. Das schreibt Papst Franziskus in seinem Umweltschreiben Laudato Si. Was motiviert Menschen, einen ökologischen Wandel durchzumachen? Und dabei andere in ihrem Umfeld, in Politik, Wirtschaft oder Kultur, mitzunehmen? Was können wir und die Kirche davon lernen? Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Klima- und Kirche-Gespräch.
Herzlich willkommen zu unserem nächsten Klima- und Kirche-Gespräch. Zur ökologischen Umkehr schreibt Papst Franziskus in seinem Umweltschreiben Laudato Si, die ökologische Umkehr ist auch eine gemeinschaftliche Umkehr. Eine Person, die diese gemeinschaftliche Umkehr in einer ganzen Stadt voranbringen will, ist der ehemalige Präsident und wissenschaftliche Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie und seit 2021 Bürgermeister der Stadt Wuppertal. Herzlich willkommen zum Klima- und Kirchgespräch, Professor Uwe Schneidewind.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Wenn man der Wissenschaft zuhört, heißt es immer, wir müssen viel mehr tun, um die Klimakrise aufzuhalten. Wir müssen unsere Transformation beschleunigen. Sie sind aus der Wissenschaft in eine neue Rolle geschlüpft und haben die Oberbürgermeisterstelle übernommen, um genau diese Transformation voranzubringen. Wie blicken Sie auf die letzten 3 Jahre zurück? Funktioniert das?
Ja, aber es ist herausfordernd und es ist natürlich auch sehr erkenntnisreich, weil ich habe den Wechsel ja auch gemacht, weil ich so den Eindruck hatte, dass wir seit 30 Jahren in der Wissenschaft sehr genau beschrieben haben, was eigentlich alles zu passieren hat und wie es zu passieren hat. Und diese Gewissheit sich dann immer mehr auch wie so eine Art Selbstgewissheit anfühlte und man da draußen merkte, dass es viel, viel zäher lief. Ne? Und das vermutlich was damit zu tun hatte, das war damals schon meine Vermutung, dass solche Veränderungsprozesse, gerade wenn man das als gemeinschaftliche Umkehr organisieren will, doch sehr viel komplizierter ist, als wir das oft in der Wissenschaft beschrieben haben. Und das ist genau die Erfahrung der letzten 3 Jahre. Also das sind auf ganz unterschiedlichen Ebenen, treten plötzlich Herausforderungen auf, die man in der Wissenschaft oft gar nicht in der Klarheit sieht.
Was war die größte Überraschung, wo Sie vielleicht vorher überhaupt nicht mitgerechnet hätten in Ihrer Arbeit als Oberbürgermeister?
Also das lag so auf 2 Ebenen. Das eine, ich habe das so genannt, verloren in Komplexität. Also zu spüren, was es eigentlich bedeutet, wenn du jetzt in so einem Amt, und das gilt jetzt ja auch für andere politisch Verantwortliche, ob Minister, Staatssekretär, Amt, eigentlich von morgens bis abends mit einer Vielfalt an Themen durchgetaktet bist und es unwahrscheinlich herausfordernd ist, in dem, was tagtäglich immer wieder auch an neuen Aufgaben und Herausforderungen hineinkommt, den Kompass auf den strategischen Anliegen zu halten, die einen eigentlich für dieses Amt motiviert haben. Also man plötzlich merkt, warum viele, die ein sehr umfassendes Transformationsanliegen haben, oft in Politik so verzweifeln. Das ist manchmal besser, so ein Mensch zu sein, der sagt, ich habe einfach Lust, in dem System irgendwie zu überleben. Und je nachdem, was dann gerade kommt, mit dem gehe ich in einer guten und souveränen Form um. Und bin ja nur mit dem Transformationsanliegen angetreten. Und das war dann manchmal wirklich frustrierend, dass eine Woche vorbeigeht und du genau weißt, das, wofür eigentlich das Amt gemacht, das bist du gar nicht zugekommen. Und das zweite, sehr nüchterne, das merken wir ja auch auf Bundesebene, man spürt, wie selten es in Politik um Inhalte geht, in erster Linie, ja, sondern es geht um Positionierung, um Macht und Inhalte sind eigentlich nur Mittel zum Zweck. Und ich sage es immer so etwas provokant, als Mensch mit inhaltlichen Anliegen bist du ein leichtes Opfer, auch für die Machtpolitiker und Politiker, weil allein schon durch das Verhindern von Dingen die andere Seite ganz besondere Einfluss und Macht auch gewinnt. Ne? Und mit diesen Mechanismen das erste Mal in aller Brutalität konfrontiert zu sein, auch das war eine durchaus lehrreiche, aber zum Teil auch sehr nüchterne Erfahrung.
Das waren beides jetzt auch eher negative Herausforderungen oder schwierige Herausforderungen. Gab es auch Dinge, wo Sie gesagt haben, das ist positiv, da merke ich, es kommt doch eine Transformation ins Rollen.
Was mich positiv am meisten überrascht hat, war neben dem, was aus so einer Zivilgesellschaft und Engagierte in der Stadt nach vorne geht, das hatte ich ja vorher schon auch in der Rolle als Hochparteiinstitutpräsident spüren dürfen hat mich ja auch durchaus für das Amt motiviert, war die positivste Überraschung eigentlich das hohe Engagement in einer solchen Stadtverwaltung. Weil es ja oft immer heißt, die Verwaltung ist das Problem und behindert das. Aber zu sehen, wie viele Überzeugungstäterinnen und Täter in so einer Verwaltung unterwegs sind, auch wie viele Führungskräfte mit einem gewaltigen Einsatz immer wieder in extrem schwierigen und verrechtlichten Bedingungen versuchen, Dinge möglich zu machen, damit die Stadt vorangeht, das war eine total motivierende Erfahrung. Ja, und gibt einem auch jeden Tag immer wieder unwahrscheinlich viel Kraft, weil man weiß, man ist da nicht alleine, sondern zieht eigentlich mit in so einer Großstadt wie Wuppertal noch mit vielen tausend anderen auch am gleichen Strang, auch wenn das nicht immer ganz trivial ist.
Man sagt ja manchmal, dass so eine Verwaltung in der Stadt auch wirklich viel möglich machen kann. Also ist das dadurch auch durch die Motivation wirklich passiert, dass man gemerkt hat, okay, es geht durch so eine motivierte Verwaltung auch wirklich einen Ruck, um wirklich Dinge umzusetzen? Oder gibt es dann doch wieder andere Mechanismen, die dann das wieder aufhalten?
Das Möglichmachen passiert ja immer in so einem rechtlichen Rahmen. Ne? Und das merkt man, wir sind inzwischen in diesem Land in einer Form durchreguliert. Und das ist auch für viele in der Verwaltung oft extrem frustrierend. Und das sind ja alles Einzelanliegen, die da gereguliert sind und die ja auch jeder für sich Sinn machen. Aber wenn man jetzt in so einer Herausforderung ist, wirklich größere Transformationen zu organisieren, bremst das oft gewaltig aus. Ne? Besonders eng ausgelegter Denkmalschutz, wenn es jetzt da um die Solaranlagen auf den Dächern geht. Oder wir graben gerade unsere Innenstadt um Fernwärmenetze zu verlegen und haben da auch dann mit Denkmalauflagen zu tun, wo du ja fragst, Mann, gerade jetzt in diesen Zeiten, da kann doch nicht sein, dass ich so einen Stein aus dem 19. Jahrhundert dann tagelang abrinseln muss, bevor man dann weiterbauen kann. Oder jetzt, wir ringen alle um Kita-Plätze, ne? Und dann ist es plötzlich nicht möglich, in einem Gewerbegebiet, in dem sich überhaupt kein produzierendes Unternehmen mehr bewegt, dann in eine Kita, die da riesig gebraucht wird, weil die Mitarbeiter und Mitarbeiter gerade direkt vor Ort um ihre Kinder betreut wissen zu bauen, weil dann das Bauordnungsrecht in Gewerbegebieten so eine Kita nicht zulässt. Also einfach nur so drei Beispiele aus meinen letzten 3-4 Wochen, wo ich im Schier verzweifelt bin, ne? Weil das so läuft gegen den gesunden Menschenverstand und dann auch aber Verwaltung, weil sie ja rechtsmäßig handeln muss und ich ja auch als Oberbürgermeister darauf geschworen habe, dass ich die Gesetze achte, ihr dann auch auf die Hände gebunden sind. Ne? Und man oft den Eindruck hat, du kriegst so eine Stadt überhaupt nur am Laufen gehalten, weil du immer in die absoluten Graubereiche noch gehst, die Gesetze zulassen, weil es anders sonst die Totalblockade wäre. Und das Tödliche eben ist, dass die sich eins zu eins an Gesetze halten und denen eigentlich alles egal ist, ne? Zum Teil mit ganz wenig Aufwand ganz viel blockieren können und dafür noch nicht mal in Haftung genommen werden, weil sie ja völlig korrekt handeln.
Wir als Kirche müssen uns natürlich auch an die Gesetze halten und verzweifeln da auch an manchen Denkmalschutzrichtlinien, was gerade Photovoltaik auf alten Kirchen oder selbst auf Flachdächern geht. Trotzdem, wie schätzen Sie die Wirkung der Kirche in so einer Stadt ein oder Institutionen, die vielleicht dadurch, dass sie nicht ein politisches Gremium haben, die viel diskutieren und entscheiden müssen, können die nochmal auch so einen Push geben in der Stadt, wenn die wirklich auch sich authentisch für Klimaschutz einsetzen?
Ja, also ich glaube, absolut. Also wir haben ja damals eine ganze Zeit lang die Kommission für nachhaltige Entwicklung in der Evangelischen Kirche Deutschlands geleitet und haben uns zu diesem Thema nachhaltige Entwicklung so ein Grundlagenpapier gemacht, wo wir Kirche als Maler, Mittler und Motor gekennzeichnet haben. Und ich glaube, in dieser Dreiheit hat Kirche eben eine ganz besondere Qualität. Also diese Motorfunktion, das ist eine, das haben auch viele andere in der Stadtgesellschaft, das meint einfach durch selber machen, andere motivieren und mitreißen, ne? Wenn auch Kirchengemeinden Solarenergie aufs Dach packen, sich auf vegetarische Ernährung einstellen, ihren Fuhrpark verändern. Das gibt anderen auch ein gutes Beispiel, auch den Gemeindemitgliedern, was eigentlich geht. Ne? Das ist so die klassische Motorfunktion. Aber Kirche hat in dieser Mittlerfunktion, in ja oft zum Teil sehr, sehr verhärtet geführten Debatten, zum Beispiel um die Frage, wie soll die Mobilität in der Stadt aussehen, ne? Wie organisieren wir denn eigentlich eine solche ökologische Umkehr auch als ein sozial gerechtes Projekt? Da hat Kirche einfach natürlich eine ganz hohe, auch moralische und vermittelnde Autorität, die sie dann zu einem wichtigen Katalysator in der Stadtgesellschaft macht. Und auf der Mahnerseite jetzt im positiven Sinne immer wieder zu sensibilisieren, um welche Werte es eigentlich geht. Das ist das, was ein gutes Leben ausmacht. Sich erstmal gar nicht im Materiellen abspielen, ne, sondern in der Art des Miteinanders und auch so eine ja, Ethik des Genugs, ne, die von Demut getragen ist und immer wieder auch verdeutlicht, dass eine Achtung vor den anderen, aber auch der Schöpfung Gottes ein Kompass ist, der nicht nur hilft, die Welt ökologisch besser zu machen, sondern auch einer ist, der unser Miteinander ganz anders gestaltet. Also ich glaube, das kann Kirche auf allen drei Ebenen immer wieder auch ganz intensiv in die Stadtgesellschaft einbringen. Und darum, glaube ich, kommt Kirche auch in diesen Veränderungsprozessen in Städten eine wichtige Rolle zu. Und ich mir oft manchmal wünsche, dass Kirche das noch sehr viel aktiver annimmt, weil natürlich Kirche, sowohl die evangelische als auch die katholische, ja zurzeit sehr auch mit vielen eigenen Problemen beschäftigt sind und dadurch viel Energie nach innen geht. Und wir Kirche eigentlich viel stärker bräuchten, auch als ein Akteur, der seine besonderen Qualitäten auch in diesen Prozessen ausspielt.
Das wäre meine nächste Frage gewesen zwischen Theorie und Praxis. Wie zufrieden sind Sie mit der Kirche wirklich vor Ort? Aber ich höre schon raus, Kirche kann mehr machen und ich glaube, da stimme ich Ihnen zu. Im Moment gibt es so viele Herausforderungen und trotzdem finde ich es wichtig, dass Kirche da eigentlich zur Vorreiterin wird, weil Kirche braucht auch Authentizität und Glaubwürdigkeit wieder zurück. Aber ich werde diese drei Schritte mitnehmen und werde die mal einbauen in meine interne Kommunikation. Ganz andere Frage, wenn wir auf Sie persönlich gucken, gab es in Ihrem Leben auch so einen Punkt, wo Sie sagen, okay, da war ich an einer ökologischen Wende durch Ereignisse, durch Prozesse, wo Sie gesagt haben, okay, da ist mir das ganze Thema viel bewusster geworden in Ihrem Leben.
Also für mich ist der Zugang in diese ganze Ökologie- und Nachhaltigkeitsdebatte sehr intensiv eigentlich über das Gerechtigkeitsthema passiert. Es gibt ja Menschen, die sehr intensiven, wie jetzt auch Naturbezug hatten, ne, und wo dadurch, ich sag mal, diese Begeisterung für Natur der zentrale Motor ist dann auch für ökologisches Engagement. Also eben, also Natur spielt in meinem Leben eine zentrale Rolle, aber diese Intensität des Einsatzes war immer die Faszination für die Gerechtigkeitsidee, die hinter nachhaltiger Entwicklung steht, nämlich dieser ja Idee, jeden Menschen, egal wo er auf dieser Welt lebt und ob er heute oder in 100 Jahren lebt, kommt die gleiche Würde zu. Und das ist ja so ein ganz faszinierendes Momentum, das in uns angelegt ist. Ne? Und was dann natürlich jetzt auch dann, sagen wir, die christliche Brücke bildet. Ne? Also diese Gleichheit von uns allen in unserer Würde, auch vor Gott, die kommt ja letztlich in der Idee nachhaltiger Entwicklung zum Tragen. Und ich glaube, das macht ja auch die Kraft in so einer Laudato Si aus. Und für mich war das immer das Momentum. Und ich hatte für mich so der zentrale Umkehrmoment war am Ende meines Betriebswirtschaftsstudiums, wo ich dann so ganz, ganz viel ja Instrumentelles erworben hatte, in einer sehr, sehr stark ja auch materialistischen Perspektive. Und da am Ende des Studiums so mit einem Schaudern davor stand, jetzt diese instrumentellen Fähigkeiten nur zu irgendeiner Einkommensmaximierung zu nutzen. Ja, und dann gesagt habe, nein, ich möchte das, was ich jetzt an Möglichkeiten und Fähigkeiten mitgegeben bekommen habe, für was einsetzen, was eben noch ein Stück größer ist als nur dieses individuelle materielle Wohl. Ne? Und seitdem ist das jetzt ja seit fast gut 35 Jahren mein Kompass.
Ich finde, also gerade diese Verbindung aus sozialen und ökologischen Kriterien, wo auch Kirche sich eigentlich für stark macht, finde ich, wird oftmals in der Gesellschaft noch zu wenig gesehen. Schaffen Sie das auch in der Stadt stärker zu kommunizieren, dass das einfach verbunden ist? Und wenn ja, wie? Also wie bringt man das in der Praxis zusammen?
Ja, ich meine, in der Stadt wie Wuppertal, ja, mit vielen sozialen Herausforderungen ist man natürlich noch mal mehr darauf angewiesen, das gemeinsam zu denken, weil sonst die Menschen ihn gar nicht erreicht. Wichtige Verbindungslinie ist das Schaffen von Gemeinschaftsorten, die beides haben, eine ökologische, eine Klimaqualität, weil sie eine gute Aufenthaltsqualität haben, grün sind, zum gemeinsamen Gärtnern einladen, aber auch eine ganz, ganz niederschwellige Möglichkeit bieten, zusammenzukommen, Dinge gemeinsam zu machen und damit auch das Miteinander zu schärfen. Ähnliches gilt, wenn wir jetzt so eines unserer Vorzeigeprojekte hier im Wuppertal haben, die Nordbahntrasse, so eine umgewandelte Bahntrasse, die ein großer Rad- und Erholungsweg ist, ein Erholungsraum. Das ist ein ganz wichtiger Schub gewesen für eine ökologische Mobilität. Aber insbesondere ist das ein Begegnungsraum und ein Zweiraum für ganz viele Wuppertaler und Wuppertaler, die in sich sowas in ihrem privaten Haus, also kein Garten oder ähnliches haben, gar nicht erlauben können und für die sich plötzlich das Leben in der Stadt ganz anders verändert. Und das versuchen wir jetzt auch. Eine tolle Parklandschaft. Wir werden jetzt die Bundesgartenschau auch machen, wo wir das nochmal ein ganzes Stück erweitern. Also solche ökologischen orientierten Räume für die ganze Stadtgesellschaft zu schaffen, die von allen, egal woher ich komme, in einer positiven Weise angenommen werden. Das sind so schöne Beispiele, wo das wirklich gut zusammengeht.
Mit diesem schönen Beispiel sind wir schon am Ende unserer 15 Minuten und ich hoffe, dass Kirche auch irgendwie unterstützt, dabei Begegnungsräume wirklich zu schaffen und gerade die Infrastruktur, die Kirche auch dafür nutzen kann, bereitstellt. Vielen, vielen Dank für Ihre Einblicke in Ihre Arbeit als Oberbürgermeister, in die Einblicke als Mensch und vielen, vielen Dank und viel Mut für die weitere Arbeit und weiterhin so Motivation, die Sie ausstrahlen, trotz der vielen Herausforderungen, die wir haben. Vielen Dank.
Ganz vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Danke.
Klima- und Kirchegespräch ist eine Produktion der Abteilung Schöpfungsverantwortung des Erzbistums Köln in Zusammenarbeit mit dem Medienkompetenzzentrum im Katholisch-Sozialen Institut in Siegburg. Moderation: Christian Weingarten. Ton und Technik: Markus Lehr. Musik: Luis Weiß. Mastering: Markus Sager. Beratung: Andreas Menne. Ich bin Naomi Gericke. Unser besonderer Dank gilt allen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern.